Wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren jeglichen Genders, mein Name ist Johannes Grenzfurtner. Ich bin Mitglied der Kunst- und Technologiegruppe Monochrom, hier auf der Bühne auch vertreten durch Frau Evelyn, und da hinten sitzt der Herr Günther, auch der Obermafioso des Paraflos-Festivals. Da möchte ich mich auch gleich zuallererst bedanken, dass der Wolfgang Lorenz, das ist alles mit diesem, das blaust so wild da raus, dass die Folien wegblaust so, dass der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für Internetfreie Minuten 2016 wieder im Rahmen des Paraflos-Festivals stattfinden kann und wir da eine Heimat gefunden haben. Das freut uns außerordentlich. Zur Erinnerung, was ist das Wolfgang Lorenz Gedenkpreis, wie sagt man, Dings, ja. Warum sitzen hier drei Männer auf der Bühne, die alle gleich ausschauen? Das war das, was vorher angemerkt wurde. Ich meine, ich sehe da, der Mensch ist ja eine Pattern Recognition Machine, und ich habe genug Patterns hier zu sehen, dass das nicht dreimal die gleiche Person ist auf der Bühne. Nein, aber ich habe gleich sozusagen die Möglichkeit, relativ einfach quasi die Jury vorzustellen, die drei Herren, die gleich ausschauen, und die zwei Damen, die nicht gleich ausschauen. Der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für Internetfreie Minuten wurde im Jahre 2008 von Monochrom gestiftet. Warum? Weil ein Herr namens Wolfgang Lorenz, an den sich kaum noch jemand erinnern kann. Wer weiß, wer ist, wer war? Habe ich Konrad gerade gesagt? Habe ich Wolfgang gesagt? Ich sage immer Konrad Lorenz dann und so. Und sage,
ich habe meinen Witz versaut. Ich wollte gerade sagen, der mit den Graugänsen.
Ich habe keine Ahnung, ob Wolfgang Lorenz auch was mit Graugänsen hat, aber google mal, vielleicht gibt's Fotos von Wolfgang. Google mal Wolfgang Lorenz Graugänse. Vielleicht kommt da wirklich irgendwas dabei raus. Google Wolfgang Lorenz rote Brille Graugänse. Das würde mich jetzt total interessieren. Wer erinnert sich noch an Wolfgang Lorenz? Das Internet und die Welt vergisst schnell. Wolfgang Lorenz war der Programmchef Fernsehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF und hat im Jahre 2008 bei einem anderen Festival in Graz, nämlich beim Elevate Festival, im Rahmen einer Podiumsdiskussion, wo genau 5 Leute zugeschaut haben, also Ausschluss der Öffentlichkeit, eine Rage bekommen und hat ausgerufen, das scheiß Internet, in das sich die jungen Leute verkriechen, weil sie sich nämlich nicht mehr das Fernsehprogramm anschauen, das der Herr Wolfgang Lorenz bereitgestellt hat für das jugendliche Publikum, und sie haben das einfach abgelehnt, und dann hat er sich darüber mokiert und gemeint, diese scheiß Jugendlichen, das scheiß Internet, und das ist groß explodiert. Auf einmal hat dann der Standard drüber geschrieben, die Presse hat drüber geschrieben, und wir haben ganz einfach den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten gestiftet, weil wir uns gedacht haben, wenn schon dieser großartige Wolfgang Lorenz sich da auf die Bühne setzen kann, in seiner Cis-White-Gender-Attitüde, einer der wunderbarsten, bestbezahltesten Jobs in Österreich zu haben und dann quasi sagen, runterzuspucken und sich über die Jugendlichen und über die Modernität und über das Internet zu mokieren, dann haben wir gedacht, das ist Technophobie, das ist Kultur, Pessimismus in Reinkultur, das ist sich echauffieren in Reinkultur, und das soll auf jeden Fall weiter fortgesetzt werden, das soll belohnt werden, und deswegen haben wir den Wolfgang Lorenz Gedenkpreis, den Volo, gestiftet. Das ist er. Das ist der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für Internetfreie Minuten. Der ist von mir hergestellt worden im Jahre 1985. Das ist ein Kerzenständer und ein Aschenbecher. Das war damals noch möglich, dass man in der Volksschule noch Aschenbecher bauen konnte. Und der wurde von Konrad, ich lerne es einfach nicht, ich mache es immer. Der wurde von Wolfgang Lorenz nie abgeholt, er würde ihn auch nicht kriegen. Der bleibt bei uns, bei Monochrom, und steht da rum und mahnt uns, jeden Tag des Jahres Obacht zu sein, zu schauen, mit unseren Jurymitgliedern, Mitgliederinnen darüber nachzudenken, wer denn den nächsten Wolfgang Lorenz Gedenkpreis verliehen bekommen soll. Wir haben da zum Beispiel ja immer andere Iterationen des Preises. Das ist Der Publikumspreis von vor 4 Jahren, der ist von dem, der das damals bekommen hat, nie abgeholt worden. Und auch dieses Häkelding hier, ich weiß nicht, wer hat das gekriegt? Weiß man das noch? Der Ostermeier hat es ja abgeholt. Aber das Internet vergisst es nicht, man kann ja nachschauen auf monochrom.at. / Was? Das war letztes Jahr, ne? Der Chorherr hat ihn ja abgeholt für die Grünen damals. Also ich weiß nicht genau, was das, aber irgendwer wird ihn nicht abgeholt haben. Also wird schon, passt schon, ja. So, damit das ganz, ich hasse das mit diesen Medien. Wo ist denn? Ah, da! Genau. So ist das. Wenn irgendwer tweeten will, das ist der richtige Hashtag, ja. Das bitte zu verwenden. Volo 16, sonst nichts, sonst findet man das Ganze nicht. Und auch bitte in den anderen sozialen Medien, die es so gibt, das entsprechend umzusetzen und machen wir so da. So, okay. Wunderbar. Das ist die Grundlage des Wolfgang-Lorenz-Gedenkpreises. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich, was um Kulturpessimismus geht, es geht ums Besserwissen, es geht um eigentlich gepflegte Inkompetenz aus einer, sagen wir, einer Machtposition heraus auch. Also es geht nicht darum, dass wir Leute, die sich inhaltlich interessant, kritisch mit neuen Medien, mit sozialen Medien, mit dem Internet auseinandersetzen, dass die da von uns abgemahnt werden. Also wir sind jetzt keine Internet-Lobhudler und Lobhudlerinnen und dass alles, sozusagen, was passiert im digitalen Raum, sofort gut ist. Um das geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass es immer wieder jedes Jahr Menschen gibt, die es eigentlich besser wissen müssten. Die es eigentlich besser wissen müssten, dass man sozusagen über so etwas wie das Internet eigentlich im Jahre 2016 oder 15 nicht mehr reden kann. Das Internet ist nicht ein weiteres Medium, nicht ein weiteres Radio oder ein weiterer Fernseher, sondern das Internet ist ein Lebensraum, in dem wir uns alle in unterschiedlicher Art und Weise sozusagen bewegen und dem muss man auch Rechnung tragen. Also diese irre Vorstellung, dass man dieselben Maßstäbe anwenden kann auf andere Medien wie aufs Internet, funktioniert einfach nicht. Und dann kommen halt so ganz komische Sachen dabei raus, die so, keine Ahnung, Doris Knecht war einmal für besonders blödes Herumschimpfen in einer ihrer Kolumnen sagen, nominiert. Weil, ich meine, auch Doris Knecht müsste es besser wissen. Sagen, ja, bitte Kritik, aber mit Niveau. Und wer dieses Jahr Kritik ohne Niveau abgegeben hat und die Goschen aufgerissen hat und von uns deswegen quasi den Stinkefinger gezeigt kriegt im Namen von Wolfgang Lorenz, werden wir bald erfahren. Wer wollte denn beginnen? Ich glaube, das ist die Frau Evelyn. Was? Jetzt muss ich was vorlesen, ich habe das nicht geübt. Es handelt sich hier um einen Text eines bekannten Poeten namens Janet in einem Fanzine namens Kronenzeitung. Es hat sehr viele Leser und Leserinnen. Und zwar diese Jungspunde im Internet. Lieber Max Schrems. Wer kennt Max Schrems? Interessant. Lieber Max Schrems, bevor Sie weiterlesen, sollten Sie wissen, weder weiß ich, ob es richtig heißt, ich habe ein Facebook oder ich surfe durchs Facebook oder ich lade mir das Facebook herunter, noch interessiert es mich. Weil ich internetmäßig nämlich noch im vorigen Jahrhundert bin und die feste Absicht habe, dort auch für den Rest meines Lebens gemütlich zu verbleiben, aber ohne Facebook. Aber Sie, Herr Schrems, Sie interessieren, nein, faszinieren mich. So begann die Kolumne Post von Janet am 18. Oktober 2015 über diesen Jungspund aus dem Internet mit TZ geschrieben. Wie ihn Wolfgang Lorenz möglicherweise bezeichnen würde. Janet hat zwar keine eigene Volo-Nominierung dafür gekriegt, aber das Blatt, für das er schrieb, die Kronenzeitung und schreibt, übernimmt das für ihn. Frau Evelyn.
So. Beginnen wir also mit der ersten Nominierung. Nominiert ist die Kronenzeitung, stellvertretend für den Boulevard, der sich vor dem Internet fürchtet, wie in guten alten Zeiten der reisende Fürst mit dem Goldkoffer vor Straßenräubern. Zu Beginn muss ich diese Nominierung natürlich auch gleich relativieren. Die Krone redet das Netz gefährlich und kriecht den Telcos in den Allerwertesten. Aber die ganze Woche erfindet einen Monat später gleich eine junge Frau, die ihre Eltern wegen angeblicher Facebook-Fotos verklagt. Gäbe es einen Volo-Kreativitäts-Award, die ganze Woche wäre unser Favorit. Die Kronenzeitung, trotz Nominierung, wäre nur lahmes Mittelfeld. Selbst die Internetfeindlichkeit wird bei der Kronenzeitung abgearbeitet, wie woanders die offene Rechnung in der Buchhaltungsabteilung. Mehr so lieblos. But first things first. Wie gefährlich sind die neuen Medien? Experten warnen vor WhatsApp und Skype, titelt die Kronenzeitung am 17. August 2016. Die digitale Aufklärungskampagne war dem Boulevardmedium eine ganze Doppelseite in der Printausgabe wert. Und die geradezu unfassbar hohe Anzahl von 600 Wörtern in der Online-Ausgabe. Wer, so fragt sich der Kenner des einschlägigen Publikums, soll so viel Text jemals lesen? Eh keiner. Weswegen die Krone ja auf seriöse, den Sachverhalt knackig zusammenfassende Schlagzeilen und Zwischenüberschriften allerhöchsten Wert legt. So gefährlich sind WhatsApp und Skype. Max Schrems sagt, Vorsicht mit Daten. WhatsApp-Verbot, auch in Österreich möglich. Vater muss WhatsApp bei Töchtern löschen. Kommt jetzt Gesetz über digitale Überwachung? Ich dachte eigentlich, die Vorratsdatenspeicherung wäre schon da. Kriminelle und Terroristen nutzen die modernen Kommunikationsarten, weil sie damit verschlüsseln können. Ein Zitat, das dem Leiter des österreichischen Cybercrime Kompetenz Centers zugeschrieben wird. Der Mann wird doch auch schon mal was von Steganographie gehört haben, oder? Und zu guter Letzt, neue Medien geraten ins Visier der EU-Kommission. Wow, Neuland kommt ganz schön rum. Der Text hält dann natürlich nicht, was die Schlagzeilen versprechen. Max Schrems antwortet im Interview vorsichtig und ausweichend. Das Fragenhighlight der Kronenzeitung klingt mehr nach Homestory als nach Cybercrime. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht für die Grundrechte der Menschen kämpfen? Vermutlich hat das wenig aussagekräftige Interview der hauseigene Rechtsextremismus und Homestory-Experte Michael Chanet schreiben dürfen. Und jetzt habe ich die Zeile verloren, Verzeihung. Von dem ja per Kolumne überliefert ist, dass ihm Facebook zwar am A vorbeigeht, er Max Schrems allerdings faszinierend findet. Wäre ich Max Schrems, hätte ich den alten Sack für diesen lahmen Versuch, Mr. Spock zu channeln, gleich verklagt. Hey, Chanet, wenn du normalerweise faszinierend sagst, meinst du zu 99% Nazis und solche, die es noch werden sollen. Nicht mit mir, klage. Im Fließtext legt die Krone dann ihre wahren Absichten dar. Die EU fordere strengere Regelungen für Voice-over-IP und Internet-Messaging, weil viele Telefonfirmen in Europa seit Jahren Verluste in Milliardenhöhe zu beklagen haben. Echt? Jetzt? Das steht da so wirklich drin? Dafür gibt es nur zwei Erklärungen. Erstens, der oder die Praktikantin hat den Text schreiben dürfen, weil der echte Herr oder Frau Redakteurin mit der Formulierung der knackigen, wenn auch weitgehend sinnbefreiten, Schlagzeilen voll ausgelastet war. Oder zweitens, auch bei der Krone weiß man, dass keine Sau die Artikel tatsächlich liest, sondern alle nur Bilder anschauen und Schlagzeilen überfliegen. Es ist also völlig wurscht, ob man im Text seine Absicht so unverschämt offen darlegt. Merke, nicht nur die Politik inseriert, auch Telcos haben gut Geld, trotz Milliardenverluste. Im nächsten Absatz stellt die Kronenzeitung dann noch, for good measure, die Terroristenroute ins Boulevard-Klofenster, verweist lobend, damit die Guttis sich nicht allzu sehr aufregen, auf safer Internet und schwadroniert zu guter Letzt auch noch über das Suchtpotenzial von Mobiltelefonen. Eigentlich fehlt nur mehr der Spitzer. Aber bei 600 Wörtern muss man schon auch Abstriche machen dürfen. Danke, Kronenzeitung, dass du uns wenigstens mit diesem Herrn verschont hast. Ich nominiere daher die österreichische Neue Kronenzeitung für den Volo 2016.
So ist es. Ja, so ist das. Da hat der Janet und die Kronenzeitung, da haben sie aber ihr Fett abbekommen jetzt. Darf ich fragen, ist ja verlesen worden, sagen, also für wen hast du das? Die Lena Doppel hat diesen Text verfasst und die Frau.
Den Evelyn. Text hat die Lena Doppel geschrieben, ich durfte ihn nur vorlesen und habe die Lena gechannelt. Ich hoffe, das ist aufgefallen.
Ja. Hat großartig funktioniert.
Dankeschön.
Ja, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich relativ schnell weiter im Text, weil der neue Volo-Preis ist da drunter versteckt. Also wir haben da so Servietten drüber gelegt, damit wir nachher so machen können. Und damit das dann was ist. Weil wenn schon räudig, dann wirklich. Und das ist eine schlechte Einleitung, quasi den nächsten Jubilar oder den nächsten anzukündigen. Aber wer will denn? Magst du vielleicht? Oder na, du, aha, verstehe. Es kommen zuerst die beiden Damen und dann kommen wir erst hierher. Na gut, bitte sehr. Worüber wird es denn gehen?
Um einen Diktator.
Einen Diktator? Da gibt es ja viele, aber wir werden es gleich erfahren. Ja.
Genau, es geht um den Diktator gegen Memes und Satire. Und er war schon oft beim Volo nominiert.
Ist das die richtige Folie? Ja. Das hat ja was, das ist sehr schön. Das hat was, wow. Ich glaube, so etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn. Warum nicht zwei Bananen? Fragt man sich. Ein Double Feasting ist doch immer noch. Na wurscht. Bitte sehr.
Gut.
Ich mache jetzt eine zweite Banane dazu, einfach so. Oder, nein, es ist eher Gurken, aber nein, es ist ein Würstel. So aus. So. Bitte.
Also, ein Diktator gegen Memes und Satire. Erdogan. Ein Journalist, der etwas verfasst, das Erdogan nicht passt, ist morgen wohl schon im Knast. Diese Zeilen stammen aus einem satirischen Videoclip, der im deutschen Fernsehen von Extra 3 und dem Sender ARD ausgestrahlt worden sind. In dem Videoclip geht es um die autokratische Machtausübung und die zunehmende Internet- und Medienzensur des türkischen Präsidenten im Land. Und um die Abschaffung der Meinungs- und Pressefreiheit. Erdogan versteht allerdings so gar keinen Spaß, wenn es um seine Politik geht. Er hat schlichtweg den deutschen Botschafter ins Außenministerium bestellt und ihn dazu aufgefordert, genau dieses Video zu löschen. So kam es einmal mehr zum Streisand-Effekt. Vom Streisand-Effekt spricht man, wenn jemand eine unliebsame Information mit unangenehmen, drastischen Mitteln unterdrücken will und so damit das Gegenteil erreicht. Dieser Videoclip wurde nämlich mehr als 10 Millionen Mal auf YouTube geklickt und verbreitete sich rasant weiter. Das Streisand-Effekt also in gelebter Praxis. Dann kam der 31. März 2016. An dem Tag trug Jan Böhmermann unter dem Titel Schmähkritik ein Gedicht über den türkischen Präsidenten vor. Er nahm auf das satirische Lied vom ARD Bezug. Seine Schmähkritik hatte aber andere Folgen als eine Beantragung zur Löschung des Videos. Sowohl die türkische Regierung als auch Erdogan selbst erstatteten Strafanzeige gegen Böhmermann. Am 15. April ermöglichte die deutsche Bundesregierung genau ein Ermittlungsverfahren gegen den Moderator. Wegen Beleidigung eines ausländischen Staatschefs. Die Sache wurde zur Staatsaffäre und Deutschland will jetzt ein veraltetes Gesetz, das ein derartiges Verfahren überhaupt möglich gemacht hat, abschaffen. Doch diese Böhmermann-Affäre war eigentlich gar nicht die erste ihrer Art. Denn der türkische Staatspräsident hat sich bereits in der Vergangenheit äußerst klagswütig gezeigt. Es muss gar kein Schmähgedicht sein und vorliegen. Ein einfaches Internet-Meme, das ihn bildlich mit der Herr-der-Ringe-Figur Gollum vergleicht.
Moment, da habe ich was.
Reicht.
Da.
Jetzt kommt Gollum.
Ich versuche das jetzt besser, aber mach bitte.
Nein, ich kann ja. Der türkische Arzt Bilgin Siftgi landete deswegen ebenfalls wegen Beleidigung des Präsidenten vor Gericht. Seine Verteidigerin wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als Gollums Charaktereigenschaften durch Sachverständige klären zu lassen. Und da war er bereits zum ersten Mal der Streisand-Effekt. Das Gollum-Meme wurde immer beliebter, das Gollum-Erdogan-Meme wurde immer beliebter und bekannter und verbreitete sich auch außerhalb von der Türkei. Eigentlich hätte Erdogan schon damals etwas daraus lernen müssen, nämlich, dass man Kritik und Witz im Netz nicht einfach abdrehen kann. Jetzt muss er es halt auf die harte Tour lernen. Seit einigen Tagen stellte ein deutscher Künstler ein Werk aus, das ihn mit der Banane im Arsch zeigt, was wir vorher gesehen haben. Die Banane im Arsch.
Man kann sich nur erinnern, ja.
Genau. Und das gibt's jetzt auch im Internet zu sehen. Satire ist einfach ein Grundelement der demokratischen Kultur. Auch der türkische Staatspräsident muss damit leben. Deshalb nominieren wir heute Erdogan für die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die scharfe Zensur seiner Kritiker und seiner Intoleranz gegenüber Satire.
Bravo! Ich habe mich da jetzt noch an einem anderen Gollum versucht, aber es ist nicht viel besser. Ja, was haben wir noch? Wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden schon merken, dass wir heute illustre Nominierte haben. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn es der Erdogan wirklich gewinnen würde, weil dann müssten wir das Ding ja tatsächlich irgendwie überbringen. Also, weil müssen wir dann noch, ich meine, was wäre dann? Also, würden wir dann runterfliegen und würden das übergeben und würden dann gar nicht mehr wegkommen? Oder? Weil wenn ich für was irgendwie in der türkischen Häfen gehen will, dann wegen so einem Blödsinn, wirklich. Aber schauen wir mal. Also vielleicht überlegt euch das dann noch und gibt es vielleicht. Ich sage nur, wenn die Jury das wirklich übergibt, dann. Verstehe. Ja. Wir machen das dann einfach, dann wir wählen dann viermal und beim vierten Mal kommt es dann so raus, wie wir es brauchen und dann passt das schon. Okay, gut. Weiter im Text. Wer ist denn dran jetzt? Herr Lehrer vielleicht? Oder nein? Nein, 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 nein. Wunderbar. Fohlen liegen bereit, nehme ich an. Das Posthorn, wir haben es hier. Das Posthorn wunderbar gerendert. Sehr schön. Was?
Nein, das habe ich.
Falls irgendjemand diese Overhead-Folie nachher haben will, sie werden vielleicht irgendwann einmal was wert, auf eBay vielleicht 2 Cent oder so. Kommt's dann her, nehmt euch die Overhead-Folie mit, nehmt's was mit nach Hause vom Volo 2016, sage ich einfach. Ja, bitte sehr.
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, sagt ein schönes deutsches Sprichwort. Oder auch für die linken Ideologen unter uns. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Georg Pölzl war Chef des Mobilfunkers T-Mobile Austria und wurde 2007 zum Sonderbeauftragten für das konzernweite Effizienzprogramm der Deutschen Telekom AG ernannt, zu der natürlich auch T-Mobile Austria gehört. Am 23. September 2008 schrieb die Zeitschrift Der Konsument. Vor kurzem teilte der Handyprovider T-Mobile seinen Kunden mit, dass sie die Rechnung standardmäßig nur mehr in elektronischer Form erhalten werden. In dieser Kundeninformation findet sich aber kein Hinweis, dass man auf einer Papierrechnung per Post beharren kann, und dass diese noch nichts zusätzlich kostet. Es ist anzunehmen, dass es eine Abrechnung auf Papier per Post künftig nur gegen Entgelt geben soll. T-Mobile meint dazu, dass die Kunden die elektronische Rechnung aus Umweltgründen bevorzugen würden. Es ist offensichtlich ein Ausfluss des konzernweiten Effizienzprogramms der Deutschen Telekom AG. Wenige Monate später, seit 2009, ist Georg Bölzl nun Vorstandsvorsitzender der österreichischen Post AG. Jetzt kämpft er gegen elektronische Rechnungen. Rechnungen, die auf elektronischem statt postalischem Weg übermittelt werden, seien auch aus Konsumentenschutzsicht hinterfragenswert, sagt er Anfang dieses Jahres dem Standard und weiter, ich weiß, wovon ich spreche. Da geht es weniger um Versandkostenersparnis. Kunden, die ihre Rechnungen auf elektronischem Weg erhalten, sind gefügiger, unkritischer und rufen weniger oft an. Und sie verpassen öfters die Einspruchsfristen. Immerhin gibt er zu, in dieser Frage parteiisch zu sein. Es handelt sich also beinahe um die erste Volo-Nominierung per Selbstanzeige.
Wunderbar. Danke vielmals. Sehr gut. Danke. Sehr schön vorgetragen, muss ich sagen. Also wirklich, also mit einer wunderbaren Inbrunst. Da schauen alle Engel oder was auch immer das ist, des alten Rathauses auf uns herab von da oben. Und der Doppeladler. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja. Wie geht's? Wie steht's?
Alles bestens.
Alles bestens. Was hast du uns denn mitgebracht? Und vor allem, welche Folie? Ist es das?
Das ist die Folie. Versuchen wir es mal, ob das Publikum errät, wer das ist.
Wer das ist? Können wir ja versuchen. Wer ist denn das? Wer könnte das sein? Dieser Cyber Love. Oder was das? Wer könnte das sein? Alfons Heider. Nein.
Also.
Moment, die Anzahl der Sterne da oben, hat das was zu sagen?
28.
Aha.
Gut. Also wir lösen das Rätsel jetzt auf. Es ist der Cyberkommissar der Herzen, Günther Oettinger.
Ah. Moment, hat er nicht letztes Jahr schon was gekriegt?
Er verdient es jedes Jahr. Lifetime
Achievement. Das ist schön.
Lifetime Achievement.
Genau wie, ja? wie der Wolfgang Schüssel, der es eigentlich per se, der es auch immer jedes Mal kriegt, man muss nur nicht dazu sagen.
Ja. Und jetzt Fötz.
Ja. Fötz! Ja, genau. Auch.
Bitte sehr. Gut. Ein aktivierendes Element zu Beginn. Bitte vervollständigt diesen Satz. Draht ihn nicht um. Der Kommissar geht um. So hat es bei Falco geheißen, bei Günther Oettinger. Dem EU-Cyberkommissar der Herzen ist das etwas anders. Der dreht sich selbst um. Besser gesagt, er dreht sich wie ein Fähnchen im Wind. Zum Beispiel beim Thema Netzneutralität. In den vergangenen Jahren, in denen das Thema in der Europäischen Union diskutiert wurde, ist Günther Oettinger vor allem als Sprechpuppe der Telekommunikationsindustrie aufgefallen. Er hat uns sogar erklärt, dass Netzneutralität tötet. Nur ein Zweiklassen-Internet kann Leben retten. Ich zitiere. Wenn Sie Verkehrssicherheit in Echtzeit haben wollen, da geht es um unser Leben, dann muss dies absoluten Vorrang haben. In Qualität und Kapazität. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts die 6-jährige Tochter hockt und lädt sich Musik runter? YouTube? Hinten links hockt der 9-jährige Bengel und macht irgendwelche Games? Ist es wichtiger, dass die beiden in Echtzeit oder der Alte vorne links in Echtzeit hört, von rechts kommt jemand? Ich finde, YouTube runterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann auch einmal nicht perfekt auf dem Bildschirm sein. Aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst, Gesundheit, ein kommerzieller Dienst und ein paar andere fallen mir ein, sollten der Netzneutralität von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen.
Das muss ich hinschreiben. Taliban-ähnliches Thema.
So, und das ist vielleicht auch der Grund, warum hier lauter bärtige Männer am Podium sitzen.
Ich meine, diskriminiert er ja nicht. Der Herr Günther diskriminiert. Aber
gut. Ja. Der erste Teil entspricht der Argumentation der Telekommunikationsindustrie, die sich bei dem Thema autonomes Fahren besonders wichtig machen will. Die Autohersteller sehen das überhaupt etwas anders. BMW sagt etwa, wir entwickeln das automatisierte Fahren ohne Abhängigkeiten vom Internet. Auch Google bestätigt das. Der zweite Teil, das mit den Taliban, ist Oettingers eigene, eigentümlich geistige Schöpfung. Menschen, die sich für ein freies und offenes Internet einsetzen, sind Teil von Taliban-artigen Entwicklungen.
Artigen, da muss das Umdrehen weg.
Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht's um perfekte Gleichmacherei. So hat Oettinger jahrelang argumentiert. Hunderttausende Menschen haben dagegen argumentiert. In der letzten Phase der Kampagne SaveTheInternet.eu, an der ich übrigens mitarbeiten durfte, sind mehr als 500.000 Kommentare bei den EU-Regulatoren eingelangt. Sie sind den Empfehlungen der Taliban gefolgt und Oettinger hat sich gedreht. Nachdem die Regulatoren die neuen netzneutralitätsfreundlichen Richtlinien präsentiert hatten, war Cyber-Günther ganz euphorisch. The Open Internet Guidelines provide greater legal certainty. Open Internet is a means to achieve the right environment for digital economy and society to flourish. Nun ja. Gerade eben beginnt das Spiel von vorne. Unser Cyberkommissar singt bei der Urheberrechtsreform wieder das Lied der Industrie. Und wir müssen uns wieder mit aller Kraft gegen den Blödsinn stemmen. Wenn wir dann erfolgreich sind, wird unser Cyberkommissar sich wieder als einer der Väter des Erfolges hinstellen. Dafür hat er den Volo verdient.
So, weg mit dem Herrn. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir das eigentlich jemals gehabt, dass zwei, nein, wir haben nie einen Hauptgewinner gehabt oder Hauptgewinnerin, die zweimal gewonnen hat, nein. Noch nicht. Vielleicht ist es diesmal. Hat er es letztes Jahr eigentlich abgeholt? Den Preis? Nein. Ist der noch bei uns im Büro? Das geht eigentlich nicht. Wir haben keinen Platz im Büro. Das muss weg, das Zeug. Na, dann werden wir ansprechen. Ja, sehr gut. Herr Leier.
Grüß dich.
Das wird schon Leier. Sehr gut. So sagt man ja in Stockerau, da bist du ja her, oder?
Nein, wie du jedes Jahr. In Stockerau. Auch nicht mehr.
Nicht?
Nein, das redet man nachher.
Reden wir nachher. Oh, Drama oder?
Nein.
Nicht Drama? Nein. Ich bin ja aus Stockerau, ich komme ja aus Stockerau.
Ich weiß, ja.
Ich meine, ich bin in Stockerau aufgewachsen.
Ja, man sieht es dir kaum mehr an.
Ich weiß. Ich habe mir es auch abgewöhnt, dieses. Also ich sage es aber immer noch, was man in Stockerau sehr gerne sagt, ist, man sagt ja nicht Büro, sondern Biro.
So wie der Stift.
Also B-I-R-O, sagt man. Gehen wir ins Büro.
Ja, wurscht. War das nicht einmal ein Lokal?
Ja, wurscht. Gut.
Kriege ich eine Folie?
Ja, worum geht's denn überhaupt?
Es geht um Bienen und das Internet.
Ah, deswegen sind da Bienen.
Genau.
Stehe.
Aus Gründen.
Schau dir was an.
Das habe nicht ich gezeichnet, muss ich gleich dazu sagen. Also. Das war eine Kollektivzeichnung des Panels.
Ich wollte gerade fragen, welches Kind wurde hier gezwungen zur Leistung, aber nein.
Meine Kinder sind zu alt, die kann ich für sowas nicht mehr einspannen. Das funktioniert nicht mehr.
Das heißt, sagen Sie würden es nicht mehr quasi ohne Bezahlung tun?
Ohne Bezahlung geht gar nichts mehr. Nein.
Leider. Na, vielleicht für ein neues iPhone.
Ja, das kann ich mir wieder nicht leisten.
Na gut, es, ja.
Geht um
du liest es von, was ist das da für ein Gerät? Ist das eins von diesen Dingen, die abbrennt?
nein, ich habe nur alte Hardware. Das funktioniert. Ist das, wenn du das jetzt fallen lässt, hast du.
Ich lasse überhaupt nicht fallen. Was ist das für ein Gerät?
Ein Nexus 7.
Es kann Nexus 7.
Das ist ein Nexus 7, aber Tablet.
Okay. Und was brennt? Welches brennt?
Das war das Galaxy.
Ah, das Galaxy brennt.
Samsung.
Ja, bitte sehr.
Gut, also es geht um Bienen und das Internet. Das ist eine Nominierung aus der Kategorie Vor dem Internet war alles besser und ehrlicher, der Lieblingskategorie von Wolfgang Lorenz, würde ich jetzt einmal vermuten. Es geht um Sibylle Hamann, vielfach ausgezeichnete Journalistin. Die Dame hielt im Frühjahr in Wien eine Festrede anlässlich der Sponsion am Institut für Journalismus und Medienmanagement. In bester Wolfgang-Lorenz-Manier hat sie mit Bienen und Blumen als Metaphern für Journalisten und Medienbetriebe ein Bild des Internets gezeichnet, das dem des Scheiß-Internets, des Namensgebers unseres wunderbaren Preises in keinster Weise nachsteht. Frau Hamann macht seit über 10 Jahren eine Schreibwerkstatt an der FH. Und in jedem Kurs, so beschreibt sie das, gibt es einen Moment, in dem sie sagt, so, jetzt gehen wir hinaus, Geschichten suchen. Und ja, sie meint das, wir gehen jetzt hinaus und suchen Geschichten wörtlich. Also so aufstehen, hinausgehen, Geschichten suchen. In ihrer Rede, und die möchte ich jetzt hier wörtlich zitieren, weil die einfach so grandios ist und man muss das ein bisschen in Kontext sehen, weil sonst kriege ich wieder... muss ich jetzt eben wörtlich zitieren. Dem kurzen Schreck folgen mindestens ein Dutzend bange Fragen. Wo genau sollen wir denn hin? Was genau sollen wir da draußen denn machen? Was muss ich mitnehmen? Und wer passt derweil auf meinen Laptop auf? Weil Laptop ist ja, damit ist man ja quasi an einen Ort gefesselt. Da kann man ja nicht irgendwo anders hingehen. Ne?
Notebook?
Ja, das war das mit Papier und so und Stift. Ah. Gut. Sie spricht dann weiter. Ich kenne das gut, diesen inneren Widerstand, den man immer überwinden muss, ehe man sich aussetzt. Ich kenne das sehr gut von mir selbst. Nein, es ist keine Faulheit, obwohl es manchmal zum Verwechseln ähnlich ausschaut. Es ist eine eher menschliche Grundschau vor dem neuen Unbekannten. Also das da draußen ist das neue Unbekannte. Ja, nicht
also der, der Marzleinsdorfer Platz.
Ja, Marzleinsdorfer, ja, U6 ja, und so. und da kommt jetzt so, der Money Quote. Mhm. Jetzt ist es halt nur leider so, dass wir uns eine ganze Menge Tricks ausgedacht und Dinge zugelegt haben, um diesen Überwindungsmoment hinauszuzögern. Computer und Smartphones zum Beispiel. Bildschirme sind wunderbare Orte, um sich zu verstecken. Man fühlt sich dort beschützt und sicher. Solange wir einen Bildschirm anschauen können, müssen wir niemanden anderen anschauen. Und solange uns der Bildschirm beschäftigt hält, haben wir 1000 dringende Ausreden, die uns vor dem Hinausgehen abhalten. Und? Wenn ich mich selbst oder andere in dieser Situation erwische, dann sage ich mein Mantra. Es geht so. Eine neue Geschichte werde ich im Internet nicht finden. Denn alles, was dort steht, hat schon jemand anderer erzählt. Ist das nicht großartig?
Es klingt auf eine...
Es klingt vertraut, oder?
Es klingt vertraut.
Also, meine Damen und Herren von der Jury, wertes Publikum, ich denke, mit diesem Zitat kann ich meine Nominierung abschließen. Eine Journalistin, die der Meinung ist, dass man im bzw. über das Internet keine neuen Geschichten zu finden sind und dass man über das Internet nicht mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Wenn das nicht des Wolfgang Lohres Gedenkpreises würdig ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich nominiere daher Frau Sibylle Hamann für den Volo 2016.
Danke vielmals. Die Frage... Was macht die? Ich meine, wenn es für die Chronik arbeitet, dann geht es ja halbwegs noch. Da geht man halt auf die Straßen raus und schaut halt quasi, was ist beim Kebab-Standl ums Eck.
Ja, aber die Max-Schrems-Geschichte hätte sie so nie machen können.
Ja.
Weil sie hätte nicht einmal gewusst, dass sie stattfindet.
Wahrscheinlich.
Ja. Traurig.
Man müsste sich auch fragen generell, ob es irgendwie, wie es generell ausschaut mit Medien überhaupt. Also ich meine, Bücher zum Beispiel.
Das ist eigentlich eine Erfindung des Teufels, oder?
Ja.
Mündliche Überlieferung ist das einzig sichere.
Genau. Ja, mündliche Überlieferung und Geruchssinn, ich schätze, das ist das, was... danke vielmals. Wunderbar. So, war's das? Ich frage ja nur, wer will das nicht? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Hoax sehe ich da. Bist du wieder dran? Ja. Ah, yes, die Lena hat zwei gehabt diesmal. Ihr habt sie alle zwei. Wie schaut es denn eigentlich aus? Ich meine, die Leute wollen sich das langsam einteilen mit der Zeit. Habt ihr zwei jeweils? Oder so? Ah, so ist es. Ja, dann lege ich für die, also die astrale channel, Verkörperung channel von Lena, Lena Doppel. Lena Doppel steht da und heißt das Hoax oder... Horx. Der Horx schon Horx. Wieder. Aber das ist doch ein A da. Das muss doch ein R, oder? Horx hast du doch, oder? Ja.
Horx.
Okay, gut, passt. Wortspiel. Gemeint ist dieser Zukunftswappler, oder?
Können wir nächstes Mal einen Moderator haben, der sich auskennt?
Das Schönste ist, wenn man sich blödstellen kann, dann können die Leute nämlich lachen und sich bessern.
Du darfst die Leute nicht alle Tricks verraten.
Was?
Wurscht.
Sprich, Lena Doppel, sprich. So.
Also, die Nominierung für den Zukunftsfan Matthias Horx, der über die Zukunft des Netzes schwadroniert. Wir schreiben das Jahr 2016. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Zukunftsinstitut, das in seiner 20-jährigen Mission bereits alles gesehen hat, was es im Netz zu sehen gibt. Ähnlich wie die Sibylle Hamann, glaube ich. Also da sind sie sich einig. Eintrag Captain's Log, Sternzeit 20160317, Captain M.T. Horks. Die Blütezeiten des Netzes sind vorbei. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Anlässlich eines hochkarätigen Branchentreffens durfte sich Matthias Horks im Mai dieses Jahres in Wien quasi kinotariell über das Internet echauffieren. Die Gebildeten und Jüngeren ziehen sich inzwischen teilweise wieder aus dem Netz zurück, weil sie es nicht mehr aushalten, ständig angehasst und angepöbelt zu werden.
Ich schalte kurz aus, da das passt, glaube ich, gut.
Man könnte auch orakeln, dass sich das Netz von Matthias Horks zurückzieht, weil es nicht länger von ihm angehasst werden will. Angehasst, wem fällt sowas ein? Er kann es aber noch besser. Horks plädiert für einen ethischen Neustart. Hat ihm vielleicht wer den Geheimen einen Ausschalter des Internets gezeigt? Wer war das? Schämt euch. In Zukunft geht es wieder mehr denn je um Haltungen. Ich würde mal sagen, die FPÖ sieht das sicher ganz ähnlich. Den Kapitalismus hat Herr Horks übrigens auch durchschaut und seine Analyse klingt so viel zeitgemäßer und radikaler als die vom ollen Charlie Marx. Die große Frage ist immer das Warum. Warum macht ein Medium eine Zeitung oder meinetwegen auf Neudeutsch eine Medienmarke? Um Geld zu verdienen und sonst nichts? Das ist einfach nur arm. Applaus? Niemand?
Ja.
Geht so, ja, danke. Dann kriegt
ich schalte wieder eines
Farbe. Danke, so. Dann kriegt auch noch die Digitalisierung ihr Fett ab. Die Digitalisierung muss sich rekonfigurieren. Interessant. Warum denn? An den sozialen Fronten des Digitalen ist eine extreme Hitzewallung entstanden. Also deswegen. Wem jetzt von so viel Bullshit-Bingo noch immer nicht schwummrig ist, der kriegt den Cyberbla-Orden zweiter Klasse am Cybernen Gafferband. Wer den Orden erster Klasse will, muss auch noch durch den folgenden Text durch. Wir alle kennen die Beispiele New York Times, Economist, Guardian, teilweise Welt, also große Leitmedien, die sich aber nicht als primär digital definieren, sondern ihre Daseinsberechtigung im Metaspace haben, in der realen Welt.
Wie heißt der? Metaspace?
Metaspace.
Warte, ich schreibe das kurz auf.
Bitte. Sie sind nicht Content, sondern Kontexterzeuger und durchaus in der Lage, digitale Strategien zu meistern, weil der Kern dessen, was sie tun, authentische Sinnproduktion ist. Die vielen hybriden Angebote, die Content nach Belieben anhäufen und durch bloße Kanalmacht operieren, stecken in einer Krise. Man begibt sich leicht in eine Abwärtsspirale, vor allem der Qualität steht da alles wirklich. Wenn man nur auf Kostenskalierungen setzt, im Sinne, im Netz können wir Content billiger und umsonst einkaufen und an Millionen Leute verscherbeln.
Das Beste da ist Kanalmacht. Das finde ich
da super. Das sollte man dringend.
Kanalmacht. Das ist wirklich Wahnsinn.
Das müssen wir semantisch nochmal dann, ja. Also ganz kurz, solche Objekte erleiden das Schlecker-Schicksal. Na dann, wieder was gelernt. Totholz wird uns retten, es produziert unseren Sinn und keine schnöden Inhalte. Online hingegen wird den Drogeriemarkt totsterben. Bravo Totholz, nieder mit online oder so. Ich nominiere der Herr Matthias Horks für den Volo 2016.
Sehr gut. Jetzt muss ich einen ganz schlechten Witz anbringen, den ich in meiner Handelsakademiezeit in Hollabrunn gelernt habe. Ja. Das Schleckerschicksal, wenn man dann nämlich so macht. Das war Graffiti in Hollabrunn am Schlecker, hat dann ein AR. So. Ich bin kein Unterschichtenkind. Nein. Also fast. Aber gerade nicht. Ja. So. Wer von euch gutherzigen Menschen, der hier unbezahlt Menschen sagen auslacht, will denn jetzt auf die Bühne kommen? Ah, verstehe. Worum geht's jetzt? Ist es vielleicht das da? Sie, ich meine, one way? Ja. Das da?
Ja.
Ah, nein. Nicht? Das, ja, doch. Okay. Ich mache dann einen Special Effekt. So, sehr gut. Na schaut, da, schau. VJ, bitte sehr.
Das Internet ist der Wilde Westen, Auflage 2016. Es war einmal Frau Sonja Stessel, geborene Grazerin, Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. Von September 2014 bis Mai 2016 hatte sie dieses Amt inne. In dieser Zeitperiode wich der allseits beliebte Begriff Cyber dem hipperen, weit weniger vorbelasteten Ausdruck digital. Gemeint ist damit freilich alles, was mit dem Internet zu tun hat. Das Internet, das gleicht laut Sonja Stessel aber noch dem Wilden Westen. Deshalb braucht es auch gemeinsame Regeln, so die Politikerin. Diese Regeln will man jetzt endlich festlegen. Es kann ja nicht sein, dass das Internet im Jahr 2016 noch immer so ein rechtsfreier Raum ist, wo jeder daherkommen kann und seine Meinung äußern. Okay, das hat jetzt Frau Stessel nicht so persönlich gesagt. Aber sie hat gemeinsam mit ihrem staatssekretären Kollegen Harald Mahrer die Initiative Digital Roadmap gestartet.
Wie heißt der? Mahrer?
Mahrer.
M-A-R-A?
M-A-H-E-R-E-R.
Maher, verstehe.
Und die Initiative heißt Digital Roadmap. Digitaler Plan übersetzt. Roadmap. Also Österreich braucht jetzt also einen digitalen Plan im Jahr 2016.
Warum ist es mit der Aussicht auf einen freiheitlichen Bundespräsidenten immer alles nur auf Englisch? Also, können wir nicht ähnlich mit diesem ausländischen... Man braucht eine gescheite Autobahn und wir wissen nicht, wer das gebaut hat. Wirklich. Ja. Es war nicht alles schlecht. So, ja. So, bitte sehr. Ja.
Gut, also diskutiert wurde dieser digitale Plan, bleiben wir beim Deutschen,
ja, bitte.
Zuallererst unter der Schirmherrschaft ausländischer Tech-Unternehmen.
Von
Tech, wie auch immer du sagen willst.
Ist aber nicht Deutsch.
Ja. Von diesen ließen sich die beiden Politiker nämlich ihren IKT-Event finanzieren.
Wie ist das IKT da?
IKT-Event.
IKT, schreibt es IKT?
Ja.
IKT, okay.
Oracle, ZTE, HP, 3, Atos, SAP und Microsoft. Um nur einige der Mitglieder der Internetoffensive Österreichs zu nennen.
Internetoffensive Österreich?
Ja.
Das klingt wie... Internetoffensive... IOO.org. Das klingt wie so eine schlechte LARPing-Gruppe.
Also, die haben die Veranstaltung ausgerichtet, bei der der digitale Masterplan für die österreichische Zukunft besprochen werden sollte. Vor Ort fielen in der Pressekonferenz dazu dann buzzwordartige Sätze wie Cybermobbing, Hasspostings, das Internet ist der Wilde Westen. Ach, das hatten wir ja schon. Es kamen aber auch so Sätze vor wie das Internet of Things ist auch aus dem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken. Österreich muss ein wettbewerbsfähiger Digitalstandort werden. Zukunftssichere Jobs zu schaffen bedeutet, den digitalen Zug zu lenken und nicht im Wagen hinten drinnen zu sitzen.
Die digitalen Züge rollen, ja.
Eine Journalistin-Kollegin merkte nach der Pressekonferenz etwas ratlos an. Jetzt kann ich mir absolut nichts drunter vorstellen, wie Österreich in seine digitale Zukunft starten soll. Nach dem von der IT-Wirtschaft gesponserten Event startete übrigens auch eine Online-Konsultation. Bei der sollte nur noch die breite Bevölkerung eine Stimme bekommen und mitdiskutieren. Nach der Floskelwut beim Event ließ aber auch das Kommentarsystem dort zu wünschen übrig und glänzte mehr durch Unübersichtlichkeit als durch Nutzerfreundlichkeit. Sich durch einen mehr als 100-seitigen Bericht durchzuscrollen, das laut dem Bullshit-Generator übrigens den Bullshit-Highscore von 142 von 100 deutlich übertroffen hatte, ist für eine breite Bevölkerung wohl mehr Bestrafung als Freude. Geschehen ist bis jetzt übrigens nichts. Für den digitalen Plan Österreichs heißt es bitte warten. Das Internet darf also doch noch ein wenig Wilder Westen sein. Oder ein wenig Blase, wie die Ex-Staatssekretärin Stessel auch mal gesagt hat.
Sehr schön.
Anonym nutze ich auch Twitter. Ich will schließlich wissen, was die Blase denkt. Was Stessel jetzt übrigens so macht, sie leitet die Sparte der Krankenversicherung bei der Wiener Städtischen mit rund 650.000 Kunden.
Oh je. Danke für euch.
Also nominiert sind Sonja Stessel und Harald Mara für den Versuch, einen digitalen Plan für Österreich zu starten im Jahr 2016.
Digitale Plan Österreich, das die DPÖ, das könnte sowas wie die interne Piratenpartei der SPÖ sein dann oder so. Es ist jedenfalls eine schöne Mindmap. Also sagen, schaut euch das an, was man da schön machen kann. Alles zusammen so und da Blase Hass, super. Ja, also was ich ja gern hätte, ist, dass ich da so herumkrakel und das Ding weiß automatisch, was ich geschrieben habe und setzt es um. Das ist ja 100.000 Mal besser als jede Autokorrektur. Was da dann rauskommt dabei, wäre großartig. Naja, es wird spannend, weil auch die SPÖ verdient wieder mal einen Volo. Das ist schon lange nicht passiert. Ah, nur aber die Stessel nicht. Genau, also, ja, ich meine, es ist ja Proporz. Also, wir schaffen das. Ja, wunderbar. Wer ist dran? Und da haben wir natürlich gleich was. Die Olympischen Ringe. Moment, die habe ich noch nicht gesehen. Wo sind Olympische Ringe? Verstehe. Ich habe das jetzt nicht dechiffrieren können. Die Olympischen Haschen da oben, ja, diese. Bitte sehr.
Es sind jetzt in Wirklichkeit zwei Nominierungen für das Internationale Olympische Komitee. Die erste bezieht sich auf den Umgang mit Medien, vor allem mit Fernsehanstalten. Und die zweite bezieht sich auf den Umgang mit Firmen und auch mit Sponsoren. Die erste ist auf Englisch. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ist ein furchtbares Juristenenglisch. Vielleicht der Lehrer, der jede Woche 8 Tage in London verbringt, ist gerne behilflich, das dann zu übersetzen für alle, die des Juristenenglischs nicht mächtig sind. Aber es geht einfach nichts über einen guten O-Ton. Es tut mir leid. Ich verbrachte also den besten Teil des heutigen Nachmittags damit, zusammenzuschreiben, wer was im Internet nicht darf, wenn es um Olympia geht. Sportler, Sponsoren, Verbände, Medien, die General Public. Sie alle werden von einem Markenrechtsverwertungsmonster geknebelt, das vor 2500 Jahren als Sportfest des Friedens und der Diplomatie begann. Ich könnte mich jetzt ausführlich darüber lustig machen, aber ich lasse lieber Originalzitate offizieller Papiere sprechen. Realität und Satire sind ja schon seit einiger Zeit kaum mehr unterscheidbar, um Walter Gröbchen zu zitieren. Jetzt der erste Teil für die Medien. The IOC governs the Olympic movement and owns the rights to the Olympic Games and all related events, including all intellectual property rights in and to the Olympic Games and all goodwill associated therewith, as well as all other rights, titles and interest of every kind and nature relating to the organization and staging of the Olympic Games, including the broadcast, coverage and exhibition of the Olympic Games, and any other form of exploitation, recording, representation, marketing, reproduction, access and dissemination thereof by any means or mechanism whatsoever, whether now existing or developed in the future. The IOC retains exclusively all rights in and to the Olympic symbol, flag, motto, anthem, identifications, including but not limited to Olympic Games and Games of the Olympiad, designations, emblems, flame and torches, collectively or individually referred to Olympic properties. Na, es geht gar nichts. Na, aber natürlich, ne? Es geht noch weiter. Ich meine, ich bin ja kein Fernsehsender. Wie gesagt, das sind die AGBs für die Fernsehsender. Aber Olympic material must not be broadcast on interactive services, such as News Active or Sports Active or any other related video on demand services, which would allow the viewers to make a viewing choice within a channel and to thereby view Olympic material at times and programs other than when broadcast as part of a news program, as set out in clause 1 above. Also interaktiv geht da gar nichts, ne? Das ist oldschool Fernsehen. Aber es geht auch kontemporär. Additionally, the use of Olympic material transformed into graphic animated formats such as animated GIFs or short video formats such as Vines or others is expressly prohibited. Kurz und gut, es ist ein scheiß Internet und wir beschäftigen Heerscharen von Anwälten, um uns davor zu schützen. Insbesondere vor den animierten GIFs, aber auch Hashtags können ganz schön gefährlich werden. Und die Retweets erst. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der zweite Teil bezieht sich auf arme, geknechtete Sportler, Sponsoren, Nicht-Sponsoren. Ich habe nach langer Meditation heute noch immer nicht den Unterschied zwischen nicht-olympischen Sponsoren und olympischen Nicht-Sponsoren gefunden. Ich darf dazu als Exhibit A das Titelblatt des Leitfadens der deutschen olympischen Mannschaft für die Olympischen Spiele Rio 2016 herausgeben. Das heißt Regel 40. Regel 40 umfasst ungefähr 20 Seiten mit Regeln von Regel 40.
Ist das Arial, der Font? Oder?
Was? Ne? Und die wichtigsten Punkte von Regel 40 sind, jetzt geht's auf Deutsch weiter, nicht-olympische Sponsoren dürfen keinesfalls Ausdrücke, die in Verbindung mit den Olympischen Spielen gebracht werden, Klammer, Olympische Spiele, deutsche Olympiamannschaft, Rio 2016 etc., in Social Media Inhalten einbringen, auch nicht als Hashtags. Auch nicht als Hashtags. Nicht-olympische Sponsoren dürfen keinesfalls Social-Media-Inhalte mit olympischem Bezug von IOC, OCOG, Rio 2016, das dürfte Organizing Committee oder sowas heißen, DOSB, ist ein deutsches Olympiadings, deutsche Olympiamannschaft, retweeten oder teilen. Verboten. Olympische Ausdrücke und Symbole, die von nicht-olympischen Sponsoren nicht verwendet werden dürfen. Olympische Spiele, Sommer, Rio 2016, Rio de Janeiro, Gold, Silber, Bronze, Medaille und Podest und deutsche Olympiamannschaft. Ich danke.
Ah. Also wenn sich irgendjemand nachher diese Folie zum Mit nach Hause nehmen aussuchen will, Achtung, es handelt sich um vehemente Copyright-Verstöße. Zum Beispiel deutsche Olympiamannschaft. Mach Dom. Achso, vielleicht ein 4er CC. Ja, machen wir ein 4er CC draus. Weiß ich nicht. Man kann auch aus IOC kann man 100 machen zum Beispiel. Das ist so wie wenn man auf am Klo, Food, Auto, ja, wurscht. Bitte sehr.